Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich unbedingt den Stefan noch fragen, was er so toll findet an der Immocation Masterclass.
Erstmal, dass es unser Programm ist. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also das ist das Herzstück von Immocation, unser Ausbildungsprogramm, in dem wir zusammen mit einem Team von 20 Coaches, Profi-Investoren, Anwalt, Steuerberater, Gutachter, Sachverständige, also alles, was es braucht, eben Teilnehmer über 6 Monate begleiten, nicht nur beim Erlernen von all dem, was es braucht, um erfolgreicher Immobilieninvestor oder Investorin zu sein, sondern mit denen dann wirklich gemeinsam in die Umsetzung gehen, gemeinsam Immobilien suchen, finden, entwickeln und all das tun, was es eben braucht, um richtig durchzustarten. Und genau dieser individuelle Weg, das ist eigentlich das, was uns immer im Kopf schwebte und was bis heute die Masterclass für mich so besonders macht.
Genau, wir haben 2016 angefangen, Menschen dabei zu helfen. 2018 ist dann die Masterclass entstanden. Seitdem haben wir sie konsequent weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, auch schon seit einigen Jahren, wird auch regelmäßig überprüft, auch vom TÜV. Und wir haben alles reingehauen in dieses Programm, was wir haben. Wir haben vor allem festgestellt, dass es eben eine sehr individuelle, enge Betreuung braucht von den Leuten mit persönlicher Interaktion, mit Einzelcoachings, Workshops und so weiter. Weil eins ist klar, wir wollen wirklich jeden Teilnehmer aufs nächste Level bringen und mit ihm Immobilien gemeinsam kaufen. Im Laufe dieser 6 Monate und logischerweise auch darüber hinaus. Und wenn das interessant ist für dich, wo du jetzt zuhörst, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dir mal immocation.de/masterclass anschaust. Bald geht's nämlich schon los mit der Bewerbungsphase.
Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen, das sind die 8 entscheidenden Punkte. In diesem Video geht es eben darum, wie so eine Art Checkliste und ein wirklich auch sehr konkretes Konzept, wie du eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen solltest, damit sie funktioniert. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ich komme also gleich zu 8 konkreten Merkmalen rund um die Immobilie, aber auch die Finanzierung, wie es Sinn macht, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Und vorher vielleicht noch 1-2 Grundsätze, die ich formulieren möchte, bevor es dann in die 8 Punkte geht. Auch der Hinweis vorweg, dieses Video ist Teil 5 einer Serie, die wir gerade machen. Das ist quasi die Verfilmung dieses Buches. Das haben wir vor vielen Jahren geschrieben. Mittlerweile haben das viele Zehntausende Menschen gelesen, sich auf den Weg gemacht, Immobilien als Kapitalanlage zu kaufen. Und wir haben es aktualisiert in einer neuen Auflage, gibt es bei Amazon. Es heißt die Do-It-Yourself-Rente von Immocation und deswegen heißt diese Videoserie auch DIYR und das ist Nummer 5. Ihr könnt also im Podcast auf YouTube danach suchen, dann könnt ihr es in der Reihenfolge anschauen. So, beim letzten Video ging es eben darum, was sind die Risiken, was sind Bedenken davor, dann was sind die wirklichen Risiken bei Immobilien und jetzt gehen wir rein in dem Buch dann eben auch, ich habe es gerade auch nochmal gelesen, das entsprechende Kapitel, jetzt gehen wir rein in das Konzept Immobilie als Kapitalanlage. Und wir schlagen hier, wie gesagt, ein sehr konkretes Konzept vor. Es führen natürlich zig Wege nach Rom und die Asset-Klasse Immobilien als Investition, die ist sehr, sehr breit. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Das, was wir hier vorschlagen, ist mir aber sicher, funktioniert für quasi jeden, vor allem wenn er eben als Ziel die Altersvorsorge hat. Deswegen 2 Grundsätze nochmal vorweg. Punkt Nummer 1. Kaufe die Immobilien für die Ewigkeit. Was ist damit gemeint? Eher, je nachdem, wie weit ihr schon im Immobilienspiel seid, euch damit beschäftigt habt, was ihr für Ambitionen habt. Wenn ihr sagt, ich will jetzt aber ganz schnell ein paar Millionen machen, dann ist das nochmal ein anderes Spiel. Wenn ihr sagt, boah, ich will jetzt auf jeden Fall Immobilien handeln, ja, das ist vielleicht auch ein anderer Ansatz, wenn ihr gleich damit anfangen wollt. Wir schlagen euch vor, kauft 1, 2, vielleicht auch 3 kleine Wohnung mit dem Gedanken, ihr haltet sie für die Ewigkeit. Kann sein, ihr verkauft die irgendwann auch mal in 10 Jahren steuerfrei oder nach 20 Jahren, weil sie im Wert gewachsen sind. Super, dann ne, ist das eine Entscheidung, die ihr dann treffen könnt. Ihr solltet aber jetzt eine Immobilie euch suchen, kommen gleich dazu, welche Merkmale die eben haben soll, die ihr für immer halten könnt und die eben Sinn macht. Warum sind wir so große Fans davon? Das haben wir auch in dieser Videoserie schon erklärt, weil ein paar Mechanismen wirken. Eben der Hebeleffekt und die Inflation sorgt dafür, dass die Miete der Bankrate davonläuft und deshalb macht es sehr viel Spaß, dass sich eine Immobilie von selbst abzahlt. Damit das aber funktioniert und auch eine entsprechende Rendite rauskommt, sie sich also wirklich von selber abzahlt und nachher dann eben auch passives Einkommen bringt, müssen ein paar Dinge erfüllt sein. Und dann noch eine Sache vorweggeschickt, vielleicht stellst du dir die Frage, weil die werfen wir eben auch im Buch auf, wie viele Wohnungen solltest du denn kaufen? Ja, vielleicht machst du dir schon darüber Gedanken, bevor du die erste gekauft hast. Ich würde es tatsächlich auf mich zukommen lassen. Also logischerweise hängt das von vor allem zwei Dingen ab und das ist auch die ehrliche Antwort hier. Es hängt davon ab, wie viel Zeit du bereit bist zu investieren und wie viel Geld du investieren kannst. Es gibt dann Wege und Möglichkeiten, sich mehr Eigenkapital zu beschaffen über die Zeit und so. Aber wenn du die ersten 1, 2, 3 Wohnungen kaufen würdest, dann hängt das davon ab, wie viel Gas gibst du zeitlich und wie schnell hast du wie viel Eigenkapital zur Verfügung. Was wir immer mal gesagt haben und was wir beobachten für die Altersvorsorge, wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir jedes Jahr eine kleine Wohnung, weil ich zum Beispiel von meinem Ersparten dann das Eigenkapital für eine kleine Wohnung habe, wir reden über 100.000 Euro vielleicht Kaufpreis, ja, und du machst das jedes Jahr einmal, dann bist du in 5 Jahren schon an einem super spannenden Punkt. Es reicht aber auch, wenn du 3 Wohnungen über 10 Jahre kaufst und es kann aber auch sein, du sagst, boah, ich habe mal ein bisschen hochgerechnet und ich will das alles viel, viel aggressiver machen. Kann auch sein, dass das Sinn macht. Die ehrliche Antwort ist, lerne es, mach es einmal richtig und dann wirst du schon merken, wie schnell und wie viel weitere Wohnungen du kaufen kannst. Jetzt kommen wir zu den 8 Eigenschaften, damit eine Immobilie als Kapitalanlage funktioniert. Und nochmal, das ist ein konkretes Konzept, was wir hier vorschlagen, was dann in Summe für die allermeisten so passen dürfte. Punkt Nummer 1. Der Standort der Immobilie ist einer, an dem die Bevölkerung wächst. Und es ist eine kleine Stadt oder auch eine größere Stadt mit mindestens 10.000 Einwohnern. Warum? Weil ihr wollt dauerhaft eine hohe Mietnachfrage haben und eine wachsende Bevölkerung ist ein guter Indikator dafür. Die 10.000 Einwohner sind eine gute Idee, weil es sonst einfach ein viel zu kleiner Markt ist. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmen von allem. Aber wir wollen ja hier sehr, sehr konkret werden und deshalb ist es was, an dem ihr euch, glaube ich, ganz gut festhalten könnt. Erstmal, ihr könnt nachschauen, ob die Bevölkerung wächst, zum Beispiel immocation.de/Standort, kostenloses Tool. Da kann man eben sehen, wie sich Bevölkerungsentwicklung in einzelnen Städten und Landkreisen, wie sich's verhält. Und es macht natürlich Sinn, wenn in 10, 20, 30 Jahren wollt ihr ja dann die Immobilie auch noch vermieten können, wenn da mehr Menschen sind als jetzt aktuell, die nach Wohnungen suchen. Und zweitens, 10.000 Einwohner, geht es auch darum, ja, dass der Markt eben groß genug ist und Ausnahmen kann es geben. Also wenn es jetzt wenn gerade im Speckgürtel kann es auch vielleicht ein kleines Dorf geben, das aber an die S-Bahn angebunden ist und in der Nähe von Stuttgart beispielsweise liegt, dann kann das auch durchaus Sinn machen, muss man sich genau anschauen. Aber eben Vorsicht, wenn es eine strukturschwache Gegend ist und dann habt ihr ein Dorf mit 5.000 oder 10.000 Einwohnern, dann ist das schon ziemlich klein. Also das würde ich mir mal als Richtlinie merken. Punkt Nummer 2. Die Stadt, in der ihr kauft, die hat eine Uni, eine Fachhochschule oder große Arbeitgeber. Und jetzt wird es dann auch schon dünn wahrscheinlich mit den Städten unter 10.000 Einwohnern oder dann Dörfern, ja. Aber das ist tatsächlich ein ziemlich guter Indikator. Eine Hochschule oder eine Uni ist schon super, super gut, ja, weil das oft junge Leute anzieht. Ihr müsst ein bisschen gucken, Fernuni, ja, nein. Dann ist natürlich ein bisschen anders. Aber also Uni und Hochschule ist schon super oder gerne auch große Arbeitgeber. Und das ist was, womit ihr euch zumindest beschäftigen sollt. Also wenn ihr was gefunden habt, und das gibt es in ganz Deutschland, über ganz Deutschland verteilt, gibt es im Osten auch. Ne? Also da im Osten ist es ein bisschen anders. Da ist oft sind die Städte, sind dann ziemlich gut und wachsen auch in der Bevölkerung, sobald ihr ein bisschen aufs Land geht, sehr strukturschwach und dann wird es gleich relativ schwierig und Bevölkerung schrumpft und so. Also das müsst ihr euch dann wirklich genau angucken. Aber findet einen Standort, an dem es Arbeitgeber gibt und die gibt es natürlich grundsätzlich überall, aber findet einen Standort, wo es ein bisschen größere Arbeitgeber gibt, wo ihr also eine Vorstellung davon habt, dass das ein Standort ist, an dem zukünftig auch Menschen leben und mieten wollen. So, und die ersten beiden Punkte, die haben sich jetzt ja mit dem Thema Lage beschäftigt und jetzt ist das ja ein relativ konkret eben, wie ich das gerade formuliert habe. Und ihr könnt natürlich rechts und links davon schauen. Logischerweise würden jetzt in diese ganzen Kategorien auch alle Top-A-Standorte fallen, ne? Also München, Hamburg, Frankfurt und so weiter. Wir werden noch über das Thema A-Standorte versus B versus C versus D in dieser Videoserie sprechen. Hier schon mal vorab der Hinweis. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das einfach nicht lohnenswert ist, weil die Renditen zu schlecht sind für euch, in genau einer solchen Stadt anzufangen. Und wir wollen, dass ihr, wenn ihr Immobilien als Altersvorsorge kauft, dass ihr eben zukunftssicher kauft. Klar, das wäre jetzt der Fall natürlich in München. aber dass ihr eben auch lohnenswert kauft, sodass die Immobilie sich wirklich im Hier und Jetzt auch von selber abzahlen kann. Weil wenn ich jetzt auf Teufel komm raus eine Immobilie in München zahle, dann passiert nichts anderes, als dass ich sehr viel jeden Monat zuzahle und dann mich möglicherweise finanziell einschnüre und das vielleicht in 30, 40 Jahren eine gute Altersvorsorge ist, aber ich dann auch schon ordentlich jeden Monat draufgelegt habe und das wirkt ziemlich negativ auf die Rendite. Also die Standortfrage ist sehr, sehr wichtig. Wachsende Bevölkerung, mindestens 10.000, Uni, Hochschule, und Arbeitgeber und oder größere Arbeitgeber in der Nähe. Das ist ein super Indikator, dass die Immobilie langfristig funktioniert. So, was kaufen wir jetzt für eine Immobilie? Das ist Punkt Nummer 3. Wir kaufen besser eine kleine Wohnung. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist eine kleinere Wohnung günstiger. Und wenn ihr anfangt, euch eure Altersvorsorge zu bauen, dann ist es einfacher für euch, sowohl in der Finanzierung, ja, ist auch, wird teilweise auch schwerer, wenn die Finanzierung ganz klein ist, aber mal grundsätzlich gesprochen, für euch ist natürlich ein Finanzierungsrahmen einfacher, wo ihr jetzt nicht gleich 500.000 Euro finanzieren müsst, sondern vielleicht 100.000 Euro. Und die Rate, die ihr an die Bank zahlt jeden Monat, ist logischerweise auch kleiner. Natürlich sind die Mieteinnahmen auch kleiner, aber die Rate ist auch kleiner. Und deshalb ist das für euch ein überschaubareres Invest und macht total Sinn, erstmal klein anzufangen. Und dann zweitens, und das ist auch wirklich ein inhaltlich, glaube ich, sehr valider Punkt, kleine Wohnungen machen für die Vermietung mehr Sinn. Oft bekommt man tatsächlich für eine kleine Wohnung für den Quadratmeter im Verhältnis noch mehr Miete, weil oftmals denken Mietinteressenten gar nicht so sehr in Quadratmeter, sondern in Anzahl Zimmer. Und wenn sie dann zum Beispiel sagen, okay, ich brauche halt ein Zimmer, eine Einzimmerwohnung, dann sind Einzimmerwohnungen ein bisschen teurer auf den Quadratmeter gerechnet, als das eine Dreizimmerwohnung wäre. Außerdem habt ihr, und das ist auch gar nicht so schlecht, ihr habt ein bisschen eine höhere Mieterfluktuation. Ihr habt in einer Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung typischerweise keine Mieter, die da für 20, 30 Jahre drin bleiben. Auch das gibt's logischerweise. Aber es ist für euch gar nicht schlecht, wenn ihr alle paar Jahre einen Mieterwechsel habt und ihr wieder zur aktuellen Marktmiete quasi auf höchstem Niveau vermieten könnt. Wir alle wissen, dass die Mieten stetig über die Jahre steigen und das sehr wahrscheinlich auch immer tun werden. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, wenn es auch immer wieder mal eine Fluktuation gibt. Also kleine Wohnungen, da könnt ihr relativ leicht einsteigen. Der Betrag für euch bleibt überschaubar, auch vom Risiko her. Und ihr habt tatsächlich etwas, was gerade bei der Mietnachfrage einfach gefragter ist als eine 3-, 4-, 5-Zimmer-Wohnung, wo es dann auch viel um Eigennutz geht und längerfristiges Wohnen. Punkt Nummer 4. Der optische Zustand der Wohnung ist nicht entscheidend. Also das Merkmal eurer Immobilie als Kapitalanlage ist nicht, dass sie besonders gut aussieht. Und das muss man sich einmal kurz klar machen. Wenn ihr, war mir selber auch nicht klar, als wir die erste Wohnung gekauft haben, wenn ihr in einer Wohnung steht, die ihr kauft, und ihr seht, dass da ein alter, ich nenne es jetzt mal bewusst Plastikboden irgendwie drin ist und die Wände ein bisschen gilben, die Tapete ein bisschen absteht, die Rollläden nicht richtig funktionieren, es allgemein ziemlich dreckig ist, dann ist das tatsächlich überhaupt nicht schlimm und hat sehr, sehr wenig mit dem Wert der Immobilie zu tun. Ihr fühlt euch zwar in dem Moment in der Immobilie unwohl, aber der Wert der Immobilie wird durch ganz andere Dinge getrieben. Und gerade eine solche Immobilie, die dann möglicherweise auch noch vielleicht ein bisschen irgendwie einen schwierigen Mieter hat oder der Eingangsbereich ist vielleicht nicht so schön gemacht und gerade die tut sich natürlich schwer im Verkauf. Das bedeutet, ihr könnt die wahrscheinlich günstiger einkaufen. Aber ihr müsst sowieso, wenn ihr einen Mieterwechsel habt, wird typischerweise die Wohnung renoviert. Und es ist eine großartige Chance für euch, also wenn man natürlich genau weiß, zu welchem Preis man einkauft, eine Immobilie in einem schlechteren Zustand zu kaufen und dann mit der Renovierung selber weniger Geld zu investieren, als ihr eigentlich im Ankauf mehr bezahlen müsstet, wenn ihr eine schon hochglanzpolierte Wohnung kauft. Und das ist andersrum auch immer ein wunderbarer Indikator, wenn die Wohnung hochglanzpoliert ist, ja, und der Makler mit dem Ferrari kommt und der Prospekt schön festes Kartonpapier hat und der euch noch überreicht wird zur Wohnung, dann kauft ihr sehr wahrscheinlich am Ende der Nahrungskette und ihr bezahlt einen zu hohen Preis für das, was in der Wohnung gemacht wurde. Da hat jemand anders den Job in der Wertschöpfungskette gemacht. Deshalb eine Kapitalanlage, also wunderbar, wenn die ordentlich und gut gepflegt ist, weil vielleicht auch einfach der Mieter, der gerade drin ist, damit gut umgeht, Dinge, die wirklich entscheidend sind, sind andere Dinge. Wenn ihr zum Beispiel seht, das Bad ist sehr, sehr alt oder ihr müsst irgendwie den Grundriss verändern. Also das sind Dinge, die dann viel Geld kosten. Der reine optische Zustand ist nicht so entscheidend. Ein Bad, das erstmal an sich funktioniert, kann man auch mit einfachen Maßnahmen schön machen. Solange man da nichts Grundsätzlicheres verändern muss, ist der optische Zustand bei einer Immobilie als Kapitalanlage nicht so entscheidend. Ich würde immer eher den schlechteren Zustand wählen, vor allem, weil sich der im Preis niederschlägt. Punkt Nummer 5, das ist jetzt aber wichtig, bitte keinen Sanierungsstau im ganzen Haus. Wir kaufen ja eine Wohnung, das heißt, wir kaufen die in einem Mehrfamilienhaus, in dem es auch andere Wohnungen gibt und wir werden Teil einer Eigentümergemeinschaft und jetzt muss ja die Hausverwaltung, die von der Eigentümergemeinschaft bestellt ist, sich um das Haus kümmern. Und jetzt solltet ihr natürlich einmal verstehen, ob es einen Sanierungsstau gibt. Dazu müsst ihr kein Gutachter oder Experte oder Profi sein. Ihr könnt auch einen mitnehmen, wenn ihr das für euch braucht. Und das kann auch gar nicht so blöd sein. Bitte macht kein volles Gutachten von der Immobilie, wenn ihr im Ankauf seid. Aber vielleicht jemand mitnehmen, der irgendwie Ahnung hat, wenn ihr Fragen habt, kann euch Sicherheit geben. Aber viel einfacher ist es, mit der Hausverwaltung mal ins Gespräch zu gehen. Kann man auch hinkriegen beim Ankauf. Kann man auch aus Protokollen, die man im Ankauf kriegt. Wir werden in der Videoserie auch noch darauf eingehen, wie man so eine Ankaufsprüfung macht. Aber kann man auch rauslesen, in welchem Zustand ungefähr das Haus ist. Ja? Das Haus besteht aus vielen Gewerken. Da gibt es also die Fassade, da gibt es die Fenster, da gibt es das Dach, da gibt es eine Heizung und so weiter. Und was ihr sicherstellen wollt, ist, dass das Haus in Summe keinen Sanierungsstau hat. Dass also die WEG einen Plan hat, wann sie welche von diesen Gewerken macht. Wenn ich mal ganz grob alles über einen Daumen, dann kommen alle diese Gewerke irgendwie im Schnitt wahrscheinlich nach 30 Jahren. Das heißt, nach 30 Jahren muss man das Dach erneuern, vielleicht auch nach 40. Die Heizung muss man nach 30 erneuern. Die Fenster irgendwann, wenn die noch doppelt verglast sind oder einfach verglast sind, dann muss man die irgendwann austauschen, energetisch sanieren und so weiter und so fort. Dafür werden Rücklagen über die Eigentümergemeinschaft gebildet und davon wird das Ganze dann bezahlt. Und das wird vom Hausgeld jeden Monat abbezahlt. Das wird Teil eurer Kalkulation sein, über die wir auch noch sprechen. Aber es ist erstmal wichtig zu verstehen, gibt es einen Sanierungsstau? Also hat man eigentlich gar kein Geld auf dem Rücklagenkonto? Alle Gewerke sind alt und niemand hat einen Plan davon, wann und wie das passieren soll. Das wird sehr wahrscheinlich darin resultieren, dass ihr eine Sonderumlage irgendwann bekommt. Über alle Eigentümer wird die dann verteilt und dann müsst ihr zusätzlich Geld bezahlen, was ihr logischerweise nicht wollt. Kleiner Indikator auch noch, wenn viele Eigennutzer drin sind, also Eigentumswohnungen, die sie selber bewohnen haben, die kümmern sich meistens relativ gut und sind auch sehr engagiert in Eigentumsversammlungen und sorgen dafür, dass das Haus oft keinen Sanierungsstau hat. So, jetzt kommen wir rüber in den Finanzierungsbereich. Merkmal Nummer 6, maximal 20% Eigenkapital. Und jetzt wird der ein oder andere, vielleicht Experte, der das Video sieht, wird auf der einen Seite gibt es dann Leute, die jetzt sagen, was, 20% Eigenkapital, viel zu viel. Ich finanziere auf jeden Fall 100% des Kaufpreises und wenn ich noch kann, irgendwie noch mehr. Und es wird Vermögens- und Finanzberater geben, die sagen, 20% Eigenkapital, absolutes Minimum, da muss eigentlich mehr rein aus Sicherheitsgründen und so weiter. Also zwei Seiten der Medaille. Wir hatten es auch schon, die Immobilie als Kapitalanlage funktioniert deshalb so gut, weil es einen Hebeleffekt gibt. Und das bedeutet, wir wollen möglichst eigenkapitalschonend vorgehen. Ich würde tatsächlich auch eine Immobilie lieber zu 100% als zu 80% finanzieren. Ich würde mein Eigenkapital immer auf dem eigenen Konto behalten, lieber und als Puffer zur Verfügung haben. Ganz wichtig, man hat aber diesen Puffer und das Eigenkapital. Ja. Also ein Kriterium für die Finanzierung muss aus unserer Sicht sein, mindestens eine 80% Finanzierung. Versucht eine 100% Finanzierung hinzubekommen, seid euch aber der Risiken bewusst. Wir kommen gleich aufs Thema Zinsbindung. Punkt Nummer 7, jetzt auch wieder zur Finanzierung, das Thema Tilgung. 1,5 bis 2, 2,5% Tilgung. Auch hier, wir wollen ja konkrete Zahlen nennen, die eben auch in diesem Buch drinstehen. Warum haben wir uns für diese Zahl entschieden? Das ändert sich auch ein bisschen, ne? Also über die Zeit. Im Moment ist das, glaube ich, eine relativ gute Range. Es gab Zeiten, da hat man auf gar keinen Fall unter 2% Tilgung bekommen. Das bekommt man jetzt wieder, weil die Zinsen etwas höher sind. Wir wollen aber grundsätzlich auch da so wenig wie möglich tilgen. Und klar, das zahlt alles ein in einen großen Risikotopf. Wir machen mehr Schulden und zahlen die langsamer zurück. Heißt, wir müssen schon sicher sein, dass unsere Immobilie sich im Wert entwickelt, beziehungsweise sie sich eben dauerhaft von selbst abzahlt, weil wir dauerhaft Mieteinnahmen haben, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, wir hatten es im Video davor, wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Zinsen lang festgeschrieben haben, damit nicht die Rate an die Bank plötzlich sehr viel höher wird auf einer noch hohen Restschuld. Wenn das aber sichergestellt ist, dann ist es auch da wieder besser, dass ich mehr monatlichen Cashflow habe, den ich zur Seite nehmen kann, Puffer nehmen kann, wenn das mehr ist, vielleicht auch irgendwann die nächste Immobilie davon kaufen kann. Ich habe lieber das Geld in der Hand und entscheide, wie ich es verzinse, stattdessen ich es in der Immobilie Binde, wo es de facto eine sehr, sehr schlechte Eigenkapitalrendite hat. Deswegen würde ich immer versuchen, so wenig Tilgung, wie es geht, zu wählen. 1,5 bis 2,5% ist aktuell wahrscheinlich ein guter Rahmen. Ja, und Punkt Nummer 8, wisst ihr schon, Zinsbindung. 10 Jahre, gerne 15, gerne 20 Jahre. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen hart, der das jetzt hört und noch 2021 im Kopf hat. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen hart, der jetzt 2021 noch mitbekommen hat und sagt, oh, da habe ich ja 1,% Zinsen bekommen. Jetzt habe ich ja gerade aktuell 3, irgendwas vielleicht Prozent Zinsen. Die soll ich mir jetzt für 20 Jahre festschreiben? Ja, unbedingt, weil tatsächlich sind die Zinsen auch mittlerweile in den Kaufpreisen wiedergespiegelt. Ihr kauft also auch günstiger ein als 2021, zumindest solltet ihr das und solltet auch gut verhandeln. Aber es macht keinen Sinn, das Zinsbindungsrisiko euch so kurzfristig ans Bein zu binden, wenn ihr jetzt sagt, ich mache das nur 5 Jahre oder ich mache es gar variabel. Wir hatten es bei den Risiken im Video davor und jetzt, damit diese 8 Punkte in Summe einen Sinn ergeben und damit das eine runde Geschichte wird, eure Altersvorsorge, macht es auch eben Sinn, dass ihr lange die Zinsen festschreibt. Ihr könnt nach 10 Jahren, wenn ihr das privat gekauft habt, die Immobilie ohnehin euer Darlehen kündigen und könntet zu einer anderen Bank gehen. Aber lieber zahle ich noch etwas mehr Zinsen, sichere die mir für 20 Jahre und weiß, dass es funktioniert. Und jetzt nochmal, um das Ganze rund zu machen. Wir reden hier über ein Konzept für die Altersvorsorge. Wir reden davon, dass ihr jetzt eine Wohnung kauft, die in 20, 30 Jahren euch passives Einkommen bringt, gerne auf dem Weg dahin auch, wird auch passieren, weil die Miete der Bank gerade davonläuft, aber die vor allem darauf ausgelegt, dass sie dauerhaft und lange funktioniert. Ihr spielt das Long Game und genau das ist das. Das Long Game ist das Immocation-Konzept, was hier drin steht. Fangt an, kauft euch eine Wohnung zur Altersvorsorge, vielleicht eine zweite, vielleicht eine dritte, da drin wirken so viele Mechanismen gut für euch. Und dann sichern wir uns lieber ab in dem Konzept und machen nicht zu sportliche Dinge. Das heißt, wir probieren nicht, in einer D-Lage zu kaufen, in der die Rendite auf dem Papier gut ist, aber ich nachher Leerstand habe. Wir probieren nicht, variabel zu finanzieren, weil wir nebenbei noch mit Zinsen zocken und glauben, dass wir in 2 Jahren dann aber zu besseren Zinsen festschreiben können, weil das können wir alle nicht wissen. Und wir probieren auch nicht, jetzt eine Immobilie so zu kaufen, dass wir sie unbedingt in einem Jahr verkaufen müssen, weil wir glauben, dass wir hier auf jeden Fall einen super Deal gemacht haben. Sondern wir locken die Dinge jetzt ein und lassen die Zeit für uns arbeiten. Also wartet nicht mit den Immobilien kauft, sondern kauft Immobilien und wartet. Das war Teil 5. Im nächsten Teil geht es um eine Frage, die wir auch nur eine Seite, aber die wollte ich auch ein eigenes Video dazu machen, aufwerfen. Kann man mit Immobilien reich werden? Bis zum nächsten Video.